Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business, Elevator, dem Accelerator für Female Startups und Madame Bitcoin, die Weiterbildungsplattform für Bitcoin-Anfängerinnen. Startup-Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelyn.
Ich bin Evelyn Brock. Meine Mission ist es, Female Startups zu unterstützen und als Investorin möchte ich auch dafür sorgen, dass sie weiter finanziellen Erfolg haben und weiter wachsen können.
Und Ekaterina.
Hallo, mein Name ist Ekaterina Eid-Kalthoff. Meine Mission ist es, mehr Female Founders mit innovativen Ideen in unserer Wirtschaft erfolgreich zu machen.
Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Am Anfang einer jeden guten Business-Idee steht doch das berühmte Why, oder? Jana Shandua gründete in genau dieser Reihenfolge. Ihr Warum entstand aus einer persönlichen Situation und der Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf heraus. Als berufstätige Mutter von zwei Kindern sah sie sich mit den üblichen Herausforderungen in der Betreuung konfrontiert, wenn lange Arbeitstage, Dienstreisen oder Krankheiten den Familienalltag verkomplizierten. Erleichterung erfuhr sie erst durch sogenannte Leihomas, die eine verlässliche und liebevolle Betreuung für ihre Kinder gewährleisteten. Diese persönlichen Erfahrungen waren Grundlage für die Entstehung ihrer Idee der Granny Angels, ein Netzwerk für zertifizierte Leihomas und Opis, die auf Familien und Eltern treffen, die Betreuung für ihre Kinder suchen. Mit dieser Idee schlägt Jana Shandua zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie verbindet mit ihrem Service Generationen und minimiert damit sowohl die Hürden der Vereinbarkeit in jungen Familien als auch Armut und Einsamkeit im Alter und hat damit ein Impact-Business ins Leben gerufen, das tief in unsere Gesellschaft hineinwirken kann. Für dieses besondere Engagement wurde sie 2024 von Bundeskanzler Olaf Scholz als eine von insgesamt 25 bundesweiten sozialen Initiativen geehrt. Ob und wie sich damit auch Geld verdienen lässt, verrät sie uns heute. Herzlich willkommen, Jana Shandua.
Ja, hallo, liebe Jana. Hier ist die Evelyn.
Ekaterina ist auch hier und ich freue mich total, dass du dabei bist, Jana. Herzlich willkommen von meiner Seite.
Und natürlich die Frage an dich, liebe Jana. Erkennst du dich wieder in dem Steckbrief?
Ja, unbedingt. Das ist ja genau das, was wir leben, ne? Unser Impact-Startup oder mein Impact-Startup, was ich lebe, dass ich mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf möchte, aber dass mein Business tatsächlich noch die coole zweite Seite der Medaille hat, dass ich eben auch was für ältere Menschen tue. Gegen Altersarmut, gegen Einsamkeit im Alter. Also total, habe ich mich total wiedererkannt.
Sehr schön, das freut mich. Das soll ja auch so sein. Und erzähl vielleicht nochmal am Anfang, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt das zu machen.
Ich war in Elternzeit mit meinem ersten Kind und ich hatte ein Thema mit der Fremdsteuerung durch das Baby. Das ist ja auch immer so ein Riesentabu in Deutschland, wenn du Mutter wirst, dann sollte das am besten sofort sein, dass das aber ein Riesen-Change ist für Frauen und zwar wirklich über einen langen Zeitraum und immer wieder. Du denkst, bist du angekommen, hast dich eingerufen, hast da wieder irgendwas. Die Kinder machen einen Schub, einen Entwicklungsschub oder irgendwas und du wechselst dann vielleicht auch in den Job. Du hast ja ständig diesen Change als Mutter und ich bin ganz, ganz überrascht gewesen von dieser Fremdsteuerung. War vorher sehr, sehr autark und sehr, sehr selbstständig. Mein Partner, also mein Ehemann, hat 4 Tage die Woche im Ausland gearbeitet. Also von dem her habe ich mein Leben super alleine auch bestritten. Und dann kam das kleine Würmchen und klebte den ganzen Tag an mir. Und irgendwie habe ich gedacht, ich brauche mal ein bisschen Freiheit. Ich will was für mich tun, sonst drehe ich hier durch. Und wahrscheinlich hätte es mich auch irgendwie in eine ambulant psychische Einrichtung schicken können, wenn ich da nicht irgendeine Lösung gefunden hätte. Tatsächlich habe ich mir bis dato gar keine Gedanken darüber gemacht, wie so ein Babysitter aussehen könnte. Ja, jetzt nicht aussehen, natürlich nicht vom Optischen, aber was muss der mitbringen? Ne? Was ist dir wichtig bei der Kinderbetreuung? Und irgendwie, ne, wir denken ja immer, das macht irgendwie das Nachbarsmädchen, aber mir mangelt es erstmal an so einem Nachbarsmädchen. Und dann dachte ich mir, oh, mein kleines Baby einer Minderjährigen anvertrauen will ich jetzt auch nicht. Ist ja auch witzig, dass man immer ein Mädchen, also auch dann eine weibliche Figur dann im Kopf hat. Naja, und dann dachte ich, komm, ich häng mal in meinem Fitnessstudio einfach ein Gesuch aus. Dann haben die mir gesagt, die Trainerin im Studio haben mir gesagt, Jana ist gar nicht nötig, frag mal die Lilo, die macht das mit den Kindern. Und die Lilo stellte sich dann als 67-jährige ältere, aber topfitte Dame heraus und die war sofort in Love mit meinem Kind. Die hat den dann 2-mal in der Woche um den Block geschoben, während ich zum Sport gehen konnte. Toll. Eine total wichtige Zeit für mich. Ja, und die hatte einfach auch eine Riesenfreude und Geduld mit dem Kind und wir haben dann auch im Laufe der Zeit gesehen, die bringt dem auch was bei, ne? Die bringt ja ihre Perspektiven damit und so. Also das war einfach total cool und die war zuverlässig. Die ist uns ja erhalten geblieben, als ich dann auch in den Beruf wieder eingestiegen bin und ist dann tatsächlich auch mal eingesprungen, als ich im ICE nach Frankfurt saß und die Kita angerufen hat, das Kind müsse abgeholt werden. Das hätte ich im Leben nicht geschafft. Ich wäre nicht unter 2,5 Stunden wieder zurück gewesen. Ich hatte einen richtigen Angstanfall im ICE und konnte dann Gott sei Dank die Lilo erreichen, die das Kind geholt hat. Und ja, die ist wirklich auch nicht ein einziges Mal ausgefallen. Das sehe ich ja an meinen Grannies auch heute. Die reißen sich eher ein Bein aus, als dass die nicht erscheinen, weil die wissen, wie wichtig das ist, dass man sich auf den Babysitter verlassen kann. Ja, und dann kam in meinem zweiten Kind noch eine zweite Leihoma dazu. Habe ich im Supermarkt kennengelernt. Und die beiden haben das dann für mich gerockt mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ging so lange gut, bis Corona kam und das dann einfach eine Phase war, wo wir die älteren Menschen schützen wollten und dann dieses ganze Konzept einfach kaputt gegangen ist, muss man wirklich sagen.
Und dann hast du angefangen, daraus zu versuchen, ein Business zu machen, nachdem du selber die Erfahrung gemacht hattest und dann kam die Idee zu Granny Angels, ja?
Ja, tatsächlich, genau. Ich wollte das wieder reaktivieren, als wir dann mal wieder konnten, ne? Als wir entlassen wurden in die Freiheit, sage ich mal, wo wir wieder mehr als 5 Kontakte, das war ja damals die Zeit, ne? Nur maximal 5 Kontakte, als wir das wieder machen durften, als wir wieder andere Menschen treffen wollten. Ich muss das reaktivieren, weil mein Mann und ich auch in dieser Zeit, so wie ganz, ganz viele, wahrscheinlich alle Familien, total auf den Zahnfleisch gegangen sind. Ohne die Hilfe und mit den Kindern zu Hause und mit dem Job. Und das war eine unfassbar anstrengende Phase. Für uns auch als Ehe eine Riesenbelastung war das. Und das wollte ich also wieder reaktivieren. Wir wollten wieder Unterstützung haben. Und es ließ sich eben durch unsere Grannies nicht mehr reaktivieren. Und da habe ich gedacht, naja, also weißt du was, mit den Grannies kennst du dich doch aus. Also irgendwie ist dann tatsächlich der Keim so entstanden, ne? Die Idee entstanden. Ich weiß noch, wie ich bei meinem Mann stand und gesagt habe, sag mal, was hältst du denn da davon, ne, wenn ich das als Business mache, wenn ich quasi eine Vermittlung für Leihomas mache? Und er hat gesagt, ja, grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Aber war dann erstmal noch verhalten und so. Und dann hat mir aber natürlich geholfen, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, dass man das ja selber machen könnte, war gerade die Startup-Woche in Düsseldorf.
Ah, ja.
Und darüber habe ich dann Startup-Mom, heute Elevate Her, kennengelernt und habe mit Ekaterina, die ich da kennengelernt habe, überhaupt die ersten Schritte gemacht Richtung Selbstständigkeit oder mal ein eigenes Business aufbauen. Noch nicht mal vielleicht selbstständig arbeiten, es geht ja auch nebenberuflich gründen, dazu habt ihr ja schon Podcast gemacht, dass man erstmal überhaupt da sich mal informiert, was brauchst du denn alles, um das aufzubauen?
Ich kann mich dran erinnern, als wir zusammen den Ideas Sprint gemacht haben, da bist du da reingekommen und ich habe gedacht, was willst du eigentlich hier, was willst du noch prüfen, die ist ja eigentlich total cool, aber ich glaube, das war so der letzte Schubs oder kannst du dich noch daran erinnern, was genau wir da gemacht haben? Ich habe nur so ganz sphärische Erinnerungen irgendwie, das kommt mir so weit her, obwohl du jetzt eigentlich erst 2 Jahre, glaube ich, am Markt bist, richtig?
Ja.
Weißt du noch, wie das damals war? Vielleicht auch für andere Zuhörerinnen, die sagen, ich würde ganz gerne eine Idee bis zum Ende spinnen.
Ja, für mich war es gar nicht der letzte Schub, sondern tatsächlich der Kickoff.
Ah, okay.
Und das jetzt geht's los. Und ich so, aha, Mensch, okay, alles klar. Und dann ging es natürlich nochmal nach diesem Idea-Sprinter, mache ich das ganze Mentoring-Programm mit. Das ist ja was wir Frauen, oder ich spreche mal von mir, ne, man kann nicht pauschalisieren, aber ich glaube, ich war auch so Mentoring annehmen, sich coachen lassen und so. Das kannte ich von meinem Mann, aber ich selber habe das nicht gemacht. Und ich habe erst überhaupt in diesem ganzen Prozess des Mentorings erfahren, wie wichtig das ist, dass ich mich coachen lasse, dass sich Frauen coachen lassen, dass wir uns auch eben weiterentwickeln müssen. Da hat Startup Mom mir wirklich die Augen geöffnet.
Ja, das ist ja ein erster wichtiger Schritt auch in so eine Professionalisierung, das auch ernst zu nehmen, dass man sich selbstständig machen möchte und wirklich auch gründen will.
Ja, und in sich zu investieren auch.
Ja, genau, das Thema investieren, finde ich, das ist das, was viele Frauen sich nicht trauen.
Ja.
Wie war es damals für dich, also welche Entscheidungspfeiler war für dich wichtig, zu sagen, ich nehme ein Mentoring und in dieser Art nehme ich das Mentoring in Form, weil du hast es ja auch in Teilzeit gemacht.
Ich habe so ein Mentoring in der Reihe noch nie vorher gemacht. Wenn ich mal gecoacht wurde durch meinen früheren Arbeitgeber, dann waren das immer so Tagesworkshops. Aber sowas am Stück durchzuhalten, war ja genau das, was ich brauchte. Das Programm war so aufgebaut für mich ja als Mutter. Ich hatte einen Haushalt, ich hatte einen Ehemann, der nicht immer zu Hause war, beruflich unterwegs. Und ich war angestellt, 28 Stunden die Woche. Diese kleinen Häppchen an Wissen, was ich brauchte, um meine Business-Idee weiterzuentwickeln und das Geschäftsmodell überhaupt, ne, aufzubauen, das war genau das, was ich brauchte, um auch, ne, dran zu bleiben vor allen Dingen und das zu beenden. Weil das ist schon was, was ich von mir kenne. Ich bin erstmal sehr, sehr begeistert, so wie auch oft im Programm mitbekommen, ne, und dann kommen so die ersten Hürden, ne. Es kam immer wieder was und denkst, Mensch, daran musst du noch denken und dies, und habe mich ja sehr auch in dem Rahmen, weil unser Business ja nun mal mit Personal arbeitet, sehr ins Arbeitsrecht eingedreht, und ich dachte, Mensch, krass, was du hier als Arbeitnehmer alles für Rechte hast, aber es ist ja alles, was du auch einpreisen musst. Ich habe dann mir gedacht, mein Gott, das muss es wieder teurer machen und so, wird das irgendwann nochmal ein Kunde kaufen auch und so. Und all diese Hürden, ne? Ich weiß noch, dass ich da auf dich, Evelyn, da ab und zu mal zugekommen bin und sagte, Mensch, mit. Und dieses Mut machen, ne? Die Mentorinnen insgesamt bei Elevate Her, aber auch Ekaterina und Evelyn, ihr habt mir ja so viel Mut gemacht, dann auch mal gesagt, und komm, was brauchst du, um an diesen Hürden zu arbeiten, ne? Wie können wir das lösen und so? Und das hat enorm geholfen, dran zu bleiben. Und dann letztendlich, ne, nach dem Programm, ich glaube, nach Abschluss, einen Monat später, saß ich beim Notar und habe die GmbH eingetragen.
Yay. Genau, das war wirklich sozusagen für uns auch die Belohnung, dass das jetzt tatsächlich gefruchtet hat. Also das war die Jungfernfahrt, oder wie nennt man das?
Ja, ja.
Das war wirklich der erste, der allererste Accelerator, den wir damals gestartet sind, mit 3 Teilnehmenden. Und das war für uns auch alle natürlich auch erstmal, uns einzuspielen als Team, mit euch gemeinsam zu arbeiten und auch Evelyn und ich einfach mal zu schauen, funktioniert das Programm, wohin geht die Reise, was braucht ihr? Also auch mit zu modellieren, das ist auch das, was eigentlich am mir immer noch Spaß macht. Zum Beispiel, ich modelliere sehr gerne Programme und ich arbeite auch an zig Programmen mit Evelyn zusammen, dass wir dann einfach mal euch so begleiten, wie ihr das braucht.
Ja, also es war auch alles drin, ne? Und du denkst auch mal so, wenn du das machst oder ich habe dann gedacht, als ich das gemacht habe, Mensch, stimmt, daran musst du noch denken und daran musst du noch denken, und es war alles dabei. Das Accelerator-Programm nimmt einem ein Stück weit einfach auch ab, alles sofort auf dem Schirm haben zu müssen, wo du dich weiterbilden musst, wo du was entwickeln musst an einem Prozess, ein Projekt, eine Idee, ein Ansatz. Und das ist ja extrem hilfreich und auch zeitsparend.
Und vor allem ein Thema ist zum Beispiel, ist es auch ein bezahltes Mentoring. Du hast aber auch unbezahlte Mentoring später auch noch gemacht. Vielleicht magst du so ein bisschen den Unterschied darstellen. Ich finde, es gibt immer einen Unterschied, das heißt nicht immer in der Qualität, aber es ist ein Unterschied, ob ich ein bezahltes oder ein unbezahltes Mentoring mache, von der eigenen Perspektive her. Wie war es bei dir?
Das stimmt, absolut. Das ist das, was ich jetzt auch bei Granny Angels sehe. Alles, was unbezahlt ist, da ist das Commitment einfach nicht, ne? Oder es ist halt nicht so, die Wertschätzung ist einfach nicht da, weil du nicht diesen monetären Gegenwert kennst unbedingt. Wobei ich sagen muss, dass ich keines meiner Mentorings, was ich jemals in Anspruch genommen habe, irgendwie frühzeitig abgebrochen habe oder so. Ich habe mir auch, selbst wenn es mal nicht von Anfang an mit den Coaches passte, bin ich da dran geblieben und habe durchgehalten und muss auch sagen, dass ich mich mit allen meinen Coaches zumindest bis zum Schluss dann sehr, sehr gut verstanden habe und da immer eine Vertrauensbasis entstanden ist. Und für mich war das wichtig, da durchzuhalten, weil jede Bewerbungsphase für jedes Mentoring, egal ob bezahlt oder unbezahlt, natürlich auch ein Zeitinvest und damit ja auch Geld kostet. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich schon diesen Aufwand gemacht, dann ziehe ich das jetzt auch durch.
Ja, bei dir konnte man, gerade war ja auch die erste Batch, die wir mitgemacht haben, wo du ja mit dabei warst, da fand ich zumindest, dass ich habe das so wahrgenommen, dass man sofort dein Potenzial sehen konnte und auch wie professionell du an alles rangehst. Das ist mir sehr aufgefallen und irgendwie entwickelt man ja so einen Blick dafür. Ne? Also wie viel Potenzial hat die Idee, aber vor allen Dingen natürlich auch die Person. Und ich fand, das war bei dir sofort spürbar. Also, ne, das, deswegen hat mich das nachher auch nicht gewundert, dass du, ne, auch dran geblieben bist und es weiterentwickelt hast und auch Sachen verändert hast. Und ja, das ist irgendwie so eine professionelle Haltung, so einem Projekt gegenüber, da auch wirklich dran zu bleiben und dann auch das Commitment zu haben, das weiterzuentwickeln. Und ne, weil viele sagen, ach ja, ich habe so eine Idee, ich könnte ja das und das und das machen, aber es wird dann nicht wirklich, man geht dann die Schritte nicht. Ne? Und das konnte man bei dir, fand ich, sofort immer sehen, dass du diese Schritte einfach gegangen bist. Ne? Und dann spürt man einfach, die wird das schaffen. Ne? Also so ein Gefühl stellt sich dann einfach ein. Also ich weiß nicht, bei mir war das zumindest, ich weiß nicht, wie bei dir war.
Also definitiv. Ja. Mir ist es halt einfach aufgefallen, du hast ja das im Nebenberuf gemacht, genau. Und Jana war immer irgendwie noch nebenbei noch was anderes machen. Und da habe ich gesagt, wie schafft sie das? Also wir haben natürlich auch das aufgezeichnet, aber dennoch, du hast nebenbei irgendwas für deinen hauptnebenberuflichen Job gemacht und auf der anderen Seite hast du für dein Business was entwickelt. Und dass du tatsächlich auch gesagt hast, ich gründe jetzt nicht im Einzelunternehmen, also ich habe kein Problem mit Einzelunternehmen, aber ich gründe jetzt eine GmbH, damit ist auch eine gewisse Wertigkeit hat, dachte mir, das ist schon ein Commitment. Und auf der anderen Seite, wie du selber gesagt hast, dieses dran zu bleiben, finde ich, ist, also das ist für mich so eine Prüfung während des Accelerators. Schaffst du es, dran zu bleiben? Und wenn du mir die ganze Zeit, also eine Person hättest, die mir die ganze Zeit nur jammert, oh, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und so weiter, dann weiß ich jetzt schon, dass es egal, was für Hürden kommen, dann ist es vorprogrammiert, dass diese Person es nicht schafft. Also scheitern tut man nicht an der Business-Idee, weil die kann man ja verwandeln. Man scheitert eigentlich am eigenen Charakter. Und du hattest dieses Dranbleiben und Durchhalten, wie du sagst. Du hast mit jedem das durchgezogen, egal wie lang das ist. Und das ist, finde ich, etwas, was ein ganz wichtiger Charakterzug ist. Dranbleiben, nicht aufgeben, verwandeln, neu denken, agil bleiben.
Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass das wirklich nur wegen dem Accelerator-Programm so funktioniert hat. Weil ich mich tatsächlich vorher immer als Person kannte, die zwar begeistert ist, aber dann mit den ersten Hürden immer langsamer wird, bis es dann irgendwann einschläft und dann irgendwann so, ja, man könnte ja mal weitermachen und dann liegt es und irgendwann denkst du, ach komm, abgehakt, so, mach was Neues. Also ich war auch total überrascht von mir, dass das so gut geklappt hat. That's the magic about elevator.
Oh, thank you very much. Ich glaube aber, das ist nicht nur diese Magic, sondern ich glaube, also ich sage das immer wieder, Unternehmer oder Unternehmerin werden ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die man machen kann. Und ich glaube, du wusstest es einfach gar nicht, dass du es in dir hast.
Das ja, das kann wiederum sein. Ja, Unternehmertum ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Also ich bin großgezogen worden von einer Alleinerziehenden. Meine Mama war mit meiner Schwester und mir alleinerziehend, war aber auch immer Vollzeit berufstätig als Erzieherin. Und ich bin in der DDR groß geworden. Da war Unternehmertum ja sowieso gar nicht irgendwie gelebt. Ich weiß, ich hatte einen einzigen Kurs an der Uni, ein Wochenendsemester Entrepreneurship. Ja, das war's. Heute sind Unis ja ganz anders aufgestellt. Gründen lag eigentlich nicht in meinem Lebensplan. Ich bin auch völlig überrascht von mir.
Schön. Umso besser, ne? Das zeigt ja, sollte auch nochmal einen Mut machen, ne? Auch wenn man da früher diese Idee gar nicht hatte. Also es gibt ja nicht sowas wie, man hat automatisch das Unternehmer und dann Unternehmerinnen gehen, ne? Und natürlich tun sich extrovertierte Leute manchmal ein bisschen leichter, weil sie es in der Kommunikation auch ein bisschen besser haben. Aber jede kann sich selbstständig machen, ne? Also man muss halt nur auch mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein und es dann auch durchziehen. Und bei dir war das ja dann einfach auch der Fall, ne? Du hast dann die GmbH gegründet und erzähl mal, wie ging das dann weiter?
Genau, ich habe die GmbH gegründet und dann ging es ja so, ich brauche jetzt ein Angebot, ich muss das Angebot aufbauen, ich brauche Grannies. Und das war ja so, ich finde keine Grannies, oh Gott, das funktioniert alles überhaupt gar nicht und so, ne? Es hat schon eine Weile gedauert, aber tatsächlich hatte ich dann irgendwann meine ersten beiden in Düsseldorf und dachte, ja, jetzt geht's weiter, ne? Jetzt brauchst du eben nicht nur das Angebot, sondern ja auch eine Nachfrage. Das heißt, dann habe ich rumexperimentiert, marketingmäßig, welcher Kanal gut für uns passt, ne? Ich komme aus dem Bereich, wo hast du welchen TKP, möglichst wettbewerbsfähig
oder TKP?
TKP ist der 1000-Kontaktpreis. Das heißt, wie viel gebe ich aus, um 1000 Menschen zu erreichen? Und noch viel wichtiger ist aber die Conversion Rate. Conversion Rate gibt es ja viele, aber in dem Fall, was kostet es, um eine bestimmte Anzahl von Leads zu generieren oder beziehungsweise auch eine bestimmte Anzahl von Kunden zu gewinnen?
Du kommst aus dem Medienbereich, ne? Das muss man ein bisschen verraten.
Ja, genau. Und also ja, das ist mein Hintergrund. Deswegen sind das ist ja zumindest dann das, was ich weiß und meine Stärken, die ich dann auch dafür eingesetzt habe, rauszufinden und zu testen, was funktioniert jetzt gut für uns und was nicht. Große Überraschung auch für mich gewesen in einem digitalen Zeitalter, in dem wir hier leben und alles möglichst immer bitte mach hier Instagram-Werbung und da Facebook-Werbung und alles digital. Und ich musste echt rausfinden, dass der analoge Flyer in Kinderarztpraxen am allerbesten funktioniert.
Ja. Der ist das toll. Ist für mich als Online-Marketer total schlimm,
ja, das zu ist, hören. Ich, manchmal denke ich auch, kann ich das jetzt noch sagen?
Doch, also,
darf ich das noch, bin ich hier nicht total uncool, ja, und total oldschool und gehe ich die Sachen nicht total falsch an, aber ich habe es ja ausprobiert. Also so ist es ja nicht. Und das ist so für die Grannies, um die zu gewinnen, das ist super, wenn du noch auf Print setzt, Printanzeigen, PR, klappt wunderbar für die Grannies, ne? Also das sind dann die Kanäle, die wichtig sind. Und für die Familien ist es wirklich der Flyer am Point of Interest.
Ja, toll.
Ne? Ja, definitiv. Also in der Kinderarztpraxis ist das wirklich, glaube ich, die Goldgrube.
Kindergarten, Kinderarztpraxis, Logopäden, all das. Aber das ist einfach auch, weil das ist auch natürlich eine Erkenntnis, ne? Kinderbetreuung ist kein Spontankauf. Wisch und weg. Ich wüsste gar nicht, wie viel Werbedruck, also wie viel ich für Werbung ausgeben müsste, damit ich wirklich dauerhaft mich verankere bei den richtigen Menschen, ne?
Aber was mich jetzt interessieren würde, vielleicht ist das so ein kleiner Sprung, aber ich finde, deine Geschäftsidee hat auch so einen gewissen Charme. Also das hat was ganz Liebevolles. Und eine Granny oder ein Grandpa, die es unter anderem mittlerweile auch gibt, das hat auch, glaube ich, so ein ganz anderes Gefühl. Zumindest für mich als Mutter gibt mir das ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt wüsste, irgendeine Person hat jetzt mein Kind in die Betreuung, die muss ich viel mehr prüfen. Irgendwie ist da so ein Vorvertrauen.
Ja, das genau. Die Grannies sind ja irgendwie unser USP, aber auch die Qualität war mir wichtig, ne? Weil klar, wenn du das jetzt auch professionell aufziehst, dann musst du auch in einem gewissen Grad, kannst du das nicht mehr so hemdsärmelig machen und das ist wie hier, du findest einen Babysitter über eine eBay-Anzeige. Das heißt, das Erste, was unsere Grannies eh vorlegen müssen, ist ein erweitertes Führungszeugnis. Das ist das Erste, was wir bei ihnen abfordern. Und was für uns dann aber auch immer hinsichtlich der Grannies auch eine Absichtserklärung ist, ne, das zu machen und auch nachhaltig zu machen und dauerhaft dran zu bleiben. Weil natürlich haben wir auch die, die einfach mal sagen, ach und könnte ich mal. Und dann weiß man schon immer, wenn die das schaffen, das erweiterte Führungszeugnis zu beantragen und das vorzulegen, dann siehst du ja, die wollen auch wirklich richtig. Ne? Das heißt, dieses Unverbindliche haben wir da an dem Punkt schon mal so ein bisschen ausgemerzt. Und dann ist es immer auch schön zu sehen, wer sich eigentlich da bei uns bewirbt. Wir lernen jede Granny persönlich kennen. Wenn ich von wir spreche, dann meine Standortmanagerin an mittlerweile ja einigen Standorten und ich, weil wir dann einfach auch uns die genau angucken. Ne? Wir schauen mal, sind das Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen würden? Das ist so das Wichtigste. Ne? Das ist natürlich auch viel Bauchgefühl dabei und so. Aber das ist auch das, wo wir ruhigen Gewissens sagen, die können wir dann auch in die Familien schicken, in die Privathaushalte. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn sie dann mit ihren Qualifikationen kommen und 80% unserer Grannies kommen aus einem Care-Beruf. Die waren Kinderkrankenschwester, Hebamme, Tagesmutter viel, Lehrerin, Erzieherin. Und das passt dann einfach auch gut. Die sind dann in Rente und die wollen natürlich auch nicht mehr so viele Kinder, aber so ein, zwei, ein paar Mal in der Woche, das können die sich noch sehr gut vorstellen. Und das ist auch das, was denen Freude macht.
Ja, das war ja dann auch wahrscheinlich eine Herausforderung, dann einfach zu wachsen und diese einzelnen Standorte zu erschließen. Du hast ja in Düsseldorf angefangen. Und erzähl mal, wie ging es dann weiter mit den Standorten?
Das ist erstmal ein bisschen organisch gewachsen, auch viel über PR dann. Ne? Dann ist es so über die Stadtgrenzen hinweg. Jetzt ist es mehr so eine Metropolregion Düsseldorf, sage ich mal, mit Krefeld und Neuss und Ratingen, sogar bis Wuppertal, da haben wir eine Granny, ist das so gewachsen. Und dann war es ziemlicher Zufall, dass eine Standortmanagerin in Hamburg auf mich zugekommen ist und gesagt, hey Jana, tolle Idee, da habe ich Bock drauf, würde es gerne auch in Hamburg machen. Und ich habe noch ewig überlegt, ob ich das mache. Mich richtig schwer getan und irgendwann dachte ich, komm hier, natürlich auch immer im Gedächtnis so The Lean Startup und so und probier das aus und jetzt kannst du schon verlieren und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt probier es aus. Ne? Hamburg war laut Businessplan irgendwie in 5 Jahren vorgesehen, dann kam es irgendwie nach 5 Monaten.
Was sagen wir mal mit dem Businessplan, der hält keinen Kundenkontakt aus.
Genau. Und ich gesagt, komm, ich meine, was hast du zu verlieren, außer vielleicht ein bisschen Geld. Ne? Es war gar nicht dramatisch. Ehrlich gesagt, das war irre. Also Hamburg ist unser größter und erfolgreichster Standort geworden.
Wow. Cool. Wundert mich jetzt nicht, da ist auch eine kaufkräftige Zielgruppe, ne? Vermute ich jetzt mal, dass das auch damit ja was zu tun hat, ne? Dass die Leute sich das auch leisten können. Und natürlich super, wenn du da jemanden gefunden hast, der das so gut aufbaut, ne? Am Standort.
Ja.
Sind denn die Standortmanager bei dir angestellt oder wie machst du das oder überhaupt? Wie ist da der Status von den Einzelnen, auch die Grannies jetzt?
Ja, wir sind ja mittlerweile eine GmbH, kann ich gerne auch gleich nochmal mehr erzählen. Ja. Sie sind erstmal in erster Linie Ehrenamtliche und dann steigt das aber so mit dem Umfang, den sie machen. Wenn sie auch noch zum Beispiel mehr machen, als sich nur um den Aufbau des Standorts zu kümmern, also sich nur darum zu kümmern, Grannies kennenzulernen und die auch mit den Familien zu matchen und so, sondern auch noch im Marketing Newsletter mit vorbereiten und Blogs schreiben oder auch einfach andere Themen auch noch mit übernehmen, dann fangen ja einfach viel mehr Stunden an, sodass wir dann natürlich, so die nächste Step ist immer eine Anstellung als Minijobber. Mhm. Wir haben aber tatsächlich auch Midijobber, also die, die noch mehr machen. Im Moment haben wir glücklicherweise durch Bundesmittel auch die Ressourcen, unser Personal da eben so, wie sie es auch möchten, eben anzustellen.
Genau, und die Grannies sind auch bei dir eingestellt, haben einen Minijob oder was machen, wie geht das
die
bei denen?
Die sind größtenteils im Ehrenamt.
Ah ja.
Über eine sogenannte Übungsleiterpauschale sind die auch aufwandsentschädigt. Dieses ganze Soziale und wie man das alles macht, habe ich mich dann irgendwann auch alles mit der Zeit eingearbeitet. Das ist eine Aufwandsentschädigung, die können wir auszahlen bis zu 3.000 Euro im Jahr. Und ja, wenn man das runterrechnet, dann sind das für die Grannies 19 Betreuungsstunden im Monat. Mhm. Und mehr wollen die in der Regel auch nicht machen. Mhm. Also das ist wirklich das, wo sie sagen, hey, das sind zwei Nachmittage mit den Kids, ne, von der Kita nach Hause begleiten, den Nachmittag verbringen und dann noch ein Abendbrot vorbereiten. Toll. Und das ist ehrlich gesagt so das, was am besten für uns funktioniert. Hat aber auch einen riesen Vorteil für die Grannies, weil dieses Ehrenamt und die Aufwandsentschädigung, die sie dafür erhalten, die ist für sie abgaben- und steuerfrei.
Ja, das ist ja auch
und das ist ja so eine Generation, da geht mir auch ehrlich gesagt jedes Mal die Hutschnur. Die haben die Kinder großgezogen, die haben sehr, sehr viel gearbeitet und es reicht am Ende einfach mit der Rente nicht. Ja. Ne, weil die dann doch mal längere Erziehungspause gemacht haben oder sich auf den Mann verlassen haben, der sie dann spät verlassen hat. Und dann freuen die sich natürlich über ein Taschengeld, kriegen aber vielleicht eine Grundsicherung oder ein Wohngeld. Viele kriegen ja einfach ein Wohngeld. Und das würde ja alles sofort angerechnet werden. Für die ist das eine Riesenentlastung, wenn da monatlich ein bisschen was einfach zusätzlich kommt, was sie dann aber auch ganz beruhigt, ne, beim Finanzamt alles angeben können und sagen, hey, das war aber eben eine Entschädigung für die Zeit, die ich den Kindern eben verbringe.
Also hoffentlich hören auch ganz viele Grannies und Grandpas, die sich dann auch bewerben wollen, weil ich glaube, da sieht man einfach, wie viel Gutes du mit deinem Unternehmen für unsere Gesellschaft tust. Aber nur mal ganz kurz zu den Standorten. An welchen Standorten findet man dich denn?
Genau, also Hamburg habe ich ja schon erwähnt, Düsseldorf und drumherum. In Köln haben wir zumindest linksrheinisch ein paar Grannies. Ich würde Köln sehr gerne ausbauen, aber eigentlich bräuchte ich da eine Standortmanagerin. Wir bauen gerade Berlin auf, da habe ich aber jetzt auch jemanden gefunden, die Geraldine, die das für uns machen wird. Ich probiere gerade kleinere Städte auch, mit Wolfsburg zum Beispiel. Und da sehen wir schon so, ah, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Kann jetzt vielleicht an Wolfsburg liegen, demnächst kommt Oberhausen, schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber wir haben jetzt auch Frankfurt, hier sind wir die ersten Schritte gegangen und haben Grannies oder versuchen Grannies zu rekrutieren. Und das klappt zum Beispiel wiederum sehr gut. Also es ist bedauerlicherweise so, dass ja viele dann immer sagen, oh, in den kleinen Städten gibt's das nicht. Aber ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, ja, die großen Städte, das funktioniert besser.
Und du hast ja dann auch umfirmiert in die GmbH. Das finde ich immer nochmal interessant. Magst du das nochmal erklären, ne, wie das kam?
Genau. Also es ist einfach so wirklich ein Preisthema gewesen, ne? Die Stunde für die Eltern, die lag bei 29 Euro für eine Kinderbetreuung. Da habe ich schon selber gesagt, ich als Gründerin und Mutter, die ja selber auch viel externe Betreuung auch gebraucht hat. Und ich so, boah. Autsch, das tut weh. Und das ist auch das, was die Eltern mir dann zurückgespielt haben, dass das teuer ist. Letztendlich muss man das immer relativieren. Ich finde, für eine gute Kinderbetreuung, ne, das soll auf jeden Fall einen Preis haben. Und das ist immer das, was ich denke, Mensch, wir kennen eigentlich gar nicht den Wert von Kinderbetreuung. Ein Kita-Platz kostet im Moment, glaube ich, 1.700, 1.900 Euro, damit er sich nur trägt. Mhm. Eltern, die einen privaten Kita-Platz haben, die kennen das, die wissen das. Die wissen, eine Kinderbetreuung kostet so viel. Aber das ist bei uns ja so, wenn das vor allen Dingen von der Gemeinde, von den Gemeinden, kommt natürlich auch auf die Gemeinde an, ist das ja in Berlin zum Beispiel komplett kostenlos, hier in Düsseldorf ab 3 Jahre kostenlos. Wie soll man denn als Eltern verstehen, was das für eine Wertigkeit hat, wenn du gar nicht weißt, was dein Kita-Platz eigentlich kostet, was diese hochwertige Kinderbetreuung kostet?
Es geht um das eigene Kind am Ende, ne?
Ja, und der frühkindliche Bildungsauftrag, den wir ja haben in den Kitas und so. Jetzt sind meine Grannies nicht immer dazu da, frühkindlich zu bilden oder auch zu erziehen, sondern erstmal, um eine schöne Zeit mit den Kids zu haben. Aber so, ne, das eine oder andere nehmen die Kinder dann ja auch schon mit, ne, von den Grannies. Ja, aber letztendlich war dieser Preis einfach zu teuer und das haben uns die Kunden zurückgespielt.
Weil da die Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer drin war, ne?
Das auch, war ja genau. Mehrwertsteuer. Ja, und weil unsere Grannys zu dem Zeitpunkt als Minijobber alle angestellt waren. Und was wir vielleicht auch vergessen oder vielleicht auch viele Minijobber nicht wissen, du hast die gleichen Rechte wie ein Arbeitnehmer, der Vollzeit, also außerhalb der geringfügigen Beschäftigung angestellt ist, einfach hat. Das heißt, die haben Urlaub.
Rentenversicherung. Auch noch, das war doch so verrückt.
Genau, es war verrückt, dass ich genau für meine Rentner, die alle die Regelaltersgrenze erreicht haben, eine arbeitgeberseitige Rentenversicherung zahle, ohne dass die einen Euro mehr Rente verdienen.
Krass.
Krankenversicherung haben wir bezahlt, obwohl die alle krankenversichert sind als Rentner und Rentnerinnen. Ja, aber die haben Urlaub, die sind krank, die haben einen Anspruch auf Vorzahlung im Krankheitsfall. Also das muss man ja alles mit einpreisen. Und deswegen war das dann zuzüglich der 19% Mehrwertsteuer tatsächlich, ist dann dieser Preis von 29 € entstanden. Und eine Möglichkeit, die ich im Businessplan immer vorgesehen hatte, als wir so SWOT-Analyse gemacht haben, Evelyn, du erinnerst dich, haben wir zusammen gemacht, ne? War tatsächlich gemeinnützig zu werden. Und das habe ich dann irgendwann gedacht, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich das schaffe, den Preis runterzudrehen, weil wir eben dann, ne, die Grannys ehrenamtlich anstellen könnten. Wir konnten denen in dem Moment, wo wir die als Ehrenamtliche dann auch hatten, konnten wir denen tatsächlich eine höhere Aufwandsentschädigung pro Stunde auszahlen, als damals der Mindestlohn war. Und wir liegen auch heute über einen heutigen Mindestlohn. Also ist mir total wichtig. Und eigentlich tatsächlich auch eine ganz gute Orientierung, muss man sagen, für ne, was man da vielleicht mindestens mal aufwenden müsste.
Und war das ja strategisch eine gute Entscheidung. Das heißt, was kostet die Stunde jetzt, dadurch, dass es ja ohne Mehrwertsteuer ist?
Es ist eine 7%ige Mehrwertsteuer drauf. Also so mildtätig sind wir nicht, wir sind gemeinnützig mit 7%. Und jetzt kostet die Stunde für Eltern 21,90 €.
Ah ja, das ist ein Unterschied.
Das Schöne ist immer, ne, die kriegen dafür eine Rechnung, die können das auch steuerlich absetzen. Ne? Genau, Kinderbetreuung kann man absetzen mit bis zu 4.000 € im Jahr pro Kind. Ja, insgesamt, ne, der ganze Prozess, eine GmbH zu gründen, sich da auch wieder reinzudrehen. Ich meine, letztendlich bin ich immer total stolz, wenn ich das geschafft habe, aber der erste Ansprechpartner ist da tatsächlich das Finanzamt. Man glaubt das gar nicht. Ne? Die müssen deinem gemeinnützigen Konzept zustimmen. Ich habe eine Satzung geschrieben zum ersten Mal in meinem Leben.
Ganz alleine?
Ganz alleine. Ich habe mir ganz viel übers Internet ganz viele Satzungen anderer GmbHs rausgesucht und dann auch mich mal beschäftigt. Was ist mir wichtig? Was sollte in meine Satzung rein? Was brauche ich nicht? Was ist für uns total unwichtig und irrelevant? Und habe diese Satzung geschrieben und die dann beim Finanzamt eingereicht und denen gesagt, alles klar, ist bewilligt nach Abgabenordnung, Paragraph. Ne, hast du nicht gesehen?
Cool.
Und damit saß ich dann beim Notar. Und ich weiß noch, heute hat der Notar das soweit, ne, ist der das mit mir durchgegangen. Und irgendwann sagte der noch, Mensch, hier können wir aber noch was ergänzen. War ein guter Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr das, was es war. Und er sagte, aber da hätte sie ihr Anwalt ja besser beraten können. Ich habe das die ganze Zeit ohne Anwalt gemacht. Ich dachte,
naja. Ich wollte nämlich fragen, hast du rechtlich
genau. Aber toll.
Habe mich also da gar nicht geoutet, dass ich da niemanden habe. Ich muss sagen, Netzwerk hilft. Ist ja immer so, sagt er auch immer, empfehle ich auch jedem. Und das ist ja auch, wenn du gründest, das ist so, man weiß gar nicht, was man eigentlich für ein Netzwerk hat. Ne? Bevor ich gegründet, hätte ich das nicht gewusst.
Genau.
Und tatsächlich habe ich glücklicherweise einen Nachbarn, der Arbeitsrechtler ist.
Ja, der hat dir geholfen.
Der hat mir geholfen, ja, ganz viel pro bono geholfen.
Aber der Notar ist eigentlich auch Rechtsanwalt, das wissen viele auch nicht. Und diesen Hinweis habe ich von einer Rechtsanwältin bekommen, also keine Rechtsberatung hier. Aber sie sagte, ein Notar kann auch sehr, sehr gut beraten. Von daher, wenn man sowieso den Termin hat beim Notar, dann kann man das natürlich gut nutzen, dass der Notar schon drüber schaut. Und wie jetzt bei dir einen Punkt ergänzt.
Ja. Also eine GmbH hat aber natürlich auch Downsizes, so ist es nicht. Ne? Es gibt schon so ein paar Dinge, zum Beispiel für mich ist es total schwierig, Produkte neu einzuführen. Die muss ich immer wieder in die Satzung aufnehmen lassen.
Okay.
Die muss immer wieder anerkannt werden und die muss dann auch immer wieder notariell
von wem anerkannt?
Abgestemmt.
Von Finanzamt.
Ja, genau, abgestimmt, dass du immer noch im gemeinnützigen Bereich bist.
Ah, ja,
also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, auf Altenhilfe ausweiten wollte, dann müsste ich da ran. Zum Beispiel müsste ich da wieder an die Satzung ran. Oder Gewinne. Als GmbH musst du Gewinne reinvestieren. Fragen auch mal alle,
verdienst du nicht ausschütten, ne?
Genau, verdienst du überhaupt Geld?
Genau.
Ja, das darf ich. Ich darf mir ein branchenübliches GeschäftsführerInnengehalt auszahlen. Ich darf Betriebsrenten ansparen. Ich darf natürlich auch Angestellte haben in jeder Form der Anstellung. Das geht alles. Aber Gewinne, die ich mache, müssen reinvestiert werden.
Mhm.
Jetzt habe ich natürlich sau viele Ideen, wie man Gewinne reinvestieren kann. Aber das ist eine GmbH total unattraktiv für Investoren.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Den kannst du nichts
ja, ja. Ne, ausschütten. Die investieren da nicht rein, das genau. Ist ja klar. Ne? In dem Moment war das ein Abschied auch davon, genau. Ein Start-up zu werden, in das dann auch Venture Capital oder Business Angel investiert hätten. Ne? Genau. Und trotzdem war das die richtige Entscheidung, wie sich ja jetzt herausgestellt
hat. Ja, weil sich einfach andere Finanzquellen eröffnen.
Ja, ja.
Ne? Wenn du gemeinnützig bist, dann ergeben sich Finanzierungsmöglichkeiten durch Stiftungen, du kannst Spenden nehmen. Ja. Und für uns, wir haben Fördermittel von der Bundesregierung beantragt und das hat Gott sei Dank auch geklappt, sodass wir dann jetzt bis Ende 2025 auch wirklich budgetiert sind.
Super. Das heißt, du kannst da mittlerweile schon von leben, von dem Ganzen.
Das
du
stimmt,
hast ja deine
genau.
Stelle aufgegeben.
Das also war mein Ziel, ne? Genau, dass ich mir ein eigenes Gehalt auszahle und zwar nicht nur so ein Gehalt, sondern wirklich eins, ne, wo ich… Das ist ja, was wir GründerInnen ja immer wieder übersehen. Es funktioniert alles soweit, aber ein eigenes Gehalt auszahlen ist entweder ganz minimal oder gar nicht. Das war mehr so, wie ich immer gesagt habe, dieses Jahr ist das Ziel, dass ich mir ein Gehalt auszahle.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ich kann mich noch daran erinnern, als wir zusammensaßen und du warst im ersten Jahr deiner Gründung oder deines Unternehmertums und dann sagtest du, also ich gebe mir ein Jahr Zeit und wenn das nicht klappt, gebe ich auf. Und dann habe ich dich ein bisschen, also zurechtgestützt und ein bisschen ausgelacht, nett. Und gesagt, ja, na, du kannst doch nicht nach einem Jahr aufgeben. Was sagst du heute rückblickend? Wie viel Zeit braucht es?
Ja, das Jahr war ja wichtig für mich. Das war das Jahr, wo ich nochmal den Joker Elternzeit bei meinem Arbeitgeber gezogen habe und gesagt habe, okay, wenn das mit der Gründung gar nicht klappt, dann habe ich ein Fallnetz und darf zurück in meinen Job oder in den gleichwertigen Job, ne, die Rechte, die man dann ja hat als Arbeitnehmerin in Elternzeit, mit einer gleichwertigen Bezahlung. Das Fallnetz, ehrlich gesagt, brauchte ich. Und dann war die Idee, ich brauchte schon dieses ganze Jahr, um alles überhaupt richtig schön aufzusetzen. Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit das braucht, ne? Das Angebot aufzubauen, dann an den ersten Standorten, Webseite, alles, Buchungsportal, alles so weit zu machen und so. Da war ich ja immer wieder dran und tatsächlich hat das so seine Zeit gebraucht, ja. Und alles drumherum, ne? Siehe reinwühlen ins Arbeitsrecht und so. Und dann nochmal, es war ja auch die Zeit, wo ich dann schon gesagt habe, ist eine GmbH nicht besser, ich mache das mit den Satzungen und so. Das kostet alles enorm viel Zeit. Man glaubt das alles gar nicht.
Ja. Und gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, weil das interessiert ja viel immer, wenn die im Nebenerwerb gründen, wo du dann die Zuversicht hattest, das klappt jetzt und jetzt werfe ich den Job hin? Oder wie kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Weißt du, was ich meine?
Ja, das kam tatsächlich ja erst kürzlich. Ich hatte nochmal umfirmiert in die GmbH, da habe ich aber weiter nebenberuflich gearbeitet und jedes Mal dachte ich, Mensch, ich muss kündigen. Das hat mich auch ehrlich, also diese Doppelbelastung, auch wenn es nicht viel war, was ich noch hauptberuflich gearbeitet habe. Aber es war immer natürlich gut für die Krankenversicherung. Und ich hatte ja immer so, Evelyn, du wirst dich erinnern, ne?
Ja, ja.
Was ich dich immer fertig gemacht habe mit der Krankenversicherung.
Ja, Riesenthema,
dieses Thema Krankenversicherung.
Und du sagst, ja komm, an der Krankenversicherung darf es ja nicht scheitern. Und aber ich hatte damit wirklich ein Thema.
Haben viele im Nebenerwerb, ja. Das ist ein Riesenthema. Ne? Ja. Da ist natürlich letzten Endes ist es von der falschen Seite gedacht. Es geht nicht um die Krankenversicherung, es geht darum, sich zu entscheiden, ich baue jetzt wirklich dieses Unternehmen auf. Aber man kann das natürlich total verstehen. Das ist so aus der Froschperspektive geguckt, eine Krankenversicherung, Kosten. Aber eigentlich geht es darum, was ist meine langjährige Perspektive?
Ja, ja,
ne? Ich baue mir was auf und habe ich da jetzt Vertrauen rein? Und irgendwann hast du den Sprung ja auch gemacht.
Genau, ne? Dass das Business so tragfähig auszubauen, dass du dir eine Krankenversicherung bezahlen kannst. Das sollte ja der Ansatz sein. Das sollte das Ziel sein. Ne? Genau. Dann ging es weiter. Ich habe weiter tatsächlich nebenberuflich gearbeitet und habe mir gedacht, so jetzt höre ich auf. Zum Jahresende höre ich auf. Ne? Zweites Jahr der Gründung, zum Jahresende höre ich mit meinem Job auf. Nee, noch nicht so ganz, doch noch nicht. Und eigentlich tatsächlich wollte ich Anfang 2024 ne, das voll beruflich machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da noch zögerlich war. Aber letztendlich war ich gerade in dem Moment auch in einer Initiative, die heißt Start Social. Das ist eine Initiative, die wurde ursprünglich mal von Gerhard Schröder initiiert, zusammen mit einem damaligen sehr, sehr hohen Manager, wenn nicht sogar dem Geschäftsführer von McKinsey. Was können wir denn noch fürs Ehrenamt machen? Irgendwie, also zumindest haben die uns das so erzählt, ne? Wie können wir noch das Ehrenamt unterstützen? Na, der Gerhard Schröder offensichtlich zum McKinsey-CEO gesagt, denk dir was aus. Und dann ist diese Initiative entstanden, Start Social. Darüber hatte ich eben auch wieder ein Mentorship bekommen, zwei Coaches. Das war übrigens auch sehr, sehr cool, weil zum ersten Mal Männer.
Muss man sich da bewerben?
Genau. Kurz. Man sagte uns, es waren 400 Initiativen, die sich beworben haben. 100 haben sie dann genommen. Und das war immer wieder mit verschiedenen Stationen, ne, verknüpft. Projektplan schreiben, Finanzplan aufstellen, was sind deine Ziele? Und daraufhin gab es dann eben passende Mentoren, die uns zugewiesen wurden. Und das war spannend, weil die waren Ü60. Zum ersten Mal habe ich da Männer auf mein Business gucken lassen. Ich habe ja immer Frauen auf mein Business gucken lassen. Ne? Und zum ersten Mal waren das Männer, die auch nochmal andere Fragen gestellt haben und die natürlich unfassbar versiert waren. Das waren Unternehmensberater, ja. Und es war einer, war auch im Bereich NGO, Finanzierung so sehr, sehr bewandert. Und es war eigentlich genau das Richtige für uns. Ne? Ich habe mich mit dem Thema Wachstum da beworben. Und da bin ich erst so richtig in Berührung gekommen mit Fördermitteln, die man beantragen kann. Und habe mich dann gekümmert. Und dann war das für mich natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt von Wachstum. Das bedeutet, du brauchst Finanzierung. Und welche Fördermittel gibt's denn da für uns oder für mich oder für Granny Angels? Das war dann nämlich das, was ich Anfang des Jahres dann auch beantragt habe, Anfang dieses Jahres. Und was dann glücklicherweise zum 30.06., also zum 1.07. dann bewilligt wurde. Und zum 30.06. hatte ich ja tatsächlich auch meinen Job gekündigt gehabt, weil irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Nase voll. Ich gehe noch mal all in. Ich wusste noch nicht, dass die Fördermittel klappen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt all in. Das wird schon irgendwie. Und wenn ich erstmal nur vielleicht die Krankenversicherung rauskriege, wieder die Krankenversicherung.
Oh Mann.
Und dann hatte ich das gekündigt. Und dann kam die Zusage für diese Fördermittel. Dann habe ich gedacht, Haken dran.
Ach,
jetzt kannst du dich entspannen. Das ist total super.
Und das ist jetzt für 2 Jahre oder wie lange geht das?
Also jetzt für 1,5 Jahre bis Ende 2025. Und ja, das nächste Ziel heißt dann Ende 2025, dass wir uns auch tragen können ohne Fördermittel.
Ja.
Aber warte, wir haben so ein bisschen was übersprungen. So, du hast dich bei dieser Initiative Start Social beworben. Du hattest den Hintergrund gehabt, dass du wachsen musst und die Erkenntnis, wir brauchen Finanzierung. Aber es gab natürlich ja auch eine Auszeichnungsmöglichkeit.
Ja, das stimmt.
Wie läuft das?
Ja, genau, Start Social.
Und was ist da passiert? Bitte genau. Erzähl.
Das Programm endet eigentlich damit, dass 25 Initiativen eingeladen werden ins Bundeskanzleramt, um ausgezeichnet zu werden. Aber dem ging eine Riesenarbeit voraus. Und ich muss echt sagen, ich habe das geschafft, weil ich so viel durch Elevate Her gelernt habe. Ich habe dann nämlich da die Projektpläne hingelegt, wo dann auch mein Coach sagte, so professionell haben wir das noch nie gesehen.
Evelyn!
Yay. Ne, weil ich da, ich kam da mit den Mindmaps und mit dem Business Model Canva und hab das alles runtergeschrieben. Also all das Wissen, was ich angesammelt hatte, durch euch, durch die Workshops davor, auch immer wieder mit euch, durch Coaching mit dir, Evelyn, Businessplan noch geschrieben, wir gemeinsam. Ich habe alles benutzt und dann habe ich da ordentlich was hingelegt, sodass wir dann genau ins Bundeskanzleramt eingeladen wurden und von Olaf Scholz ausgezeichnet wurden für unsere Arbeit.
Eines, genau, von 25 Startups deutschlandweit.
Ja, Startups nicht, sondern Initiativen, soziale Initiativen.
Ja, genau.
Da ist natürlich ein Foto mit dem Kanzler bei rumgekommen.
Ja, ist eine Urkunde bei rumgekommen und ein Foto mit dem Kanzler und das ist natürlich total toll. Ja,
das kann man auf der Webseite von Granny Angel sehen. Wir werden auch den Link natürlich in den Show Notes platzieren.
Genau. Also das war schon irre.
Wir haben ja auch hier unsere beiden Töpfchen stehen. Ne? Du kennst das ja schon. Du hast den Podcast ja auch schon verfolgt, liebe Jana. Guck mal, wir haben hier das Töpfchen beruflich und persönlich. Welches sollen wir denn jetzt ziehen?
Beides muss ich machen.
Ja,
ne?
Ja.
Das, was als einmal erstes? Darf ich es mir aussuchen und einmal sagt
ja, genau. Oh,
nein,
das andere.
Du musst gar nichts, aber
womit sollen wir anfangen?
Ja, persönlich.
Ich lese es vor.
Ja, okay.
Also persönlich hat sie gezogen und da steht: Wenn du den Euro-Jackpot knacken würdest, was würdest du damit machen?
Das tatsächlich habe ich mir ein paar Mal schon selber gesagt. Was ist eigentlich, wenn du mal ganz viel gewinnst? Also klar, mache ich weiter mit Granny Angels, aber ich glaube, dann würde ich auch, ich würde mir dann mal ein richtig professionelles Team, wahrscheinlich würde ich dann ein Konglomerat an Firmen aufbauen, weil ich so viele Business-Ideen habe, die alle umgesetzt werden möchten. Und ich glaube, ich würde mir dann eher so ein Team, ne? Ein Team macht Granny Angels, ein Team verfolgt meine nächste Business-Idee und so, mal schauen.
Also ein Firmenimperium. Du würdest
immer noch
beim Unternehmertum bleiben.
Absolut.
Unternehmerin.
Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal zurück kann in Angestellten-Dasein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das nochmal klappt.
Es heißt ja immer, um ein Startup aufzubauen, braucht es auch ein ganzes Dorf. Genauso wie beim Kind großziehen. Was würdest du rückblickend sagen und auch perspektivisch, wohin noch die Reise geht, du hast ja auch so viele Ideen, was würdest du sagen, ist wichtig im Bereich Netzwerkaufbau als Gründerin, als Unternehmerin, als Visionärin?
Also eines der ersten und wichtigsten Dinge war das Mut machen. Ich brauchte jemanden, der immer wieder auch mich so ein bisschen, ne, wie so ein Cheerleader, ne? So ein bisschen, ja, ja, na komm, du machst es, du schaffst es. Und das war somit das Erste, weil am Anfang war ich ja noch total so von Angstwellen getrieben, ne? Mhm. Ich bin ja manchmal nachts aufgewacht und hatte einen riesen Heartbeat und dachte mir, oh Gott, was ist, wenn das alles schief geht und so. Wo ich dann in dem Moment ja aber auch oft mit meinem Mann gesprochen habe. Mein Mann unterstützt mich sehr in der ganzen Gründung, im ganzen Unternehmensaufbau, ist aber auch selber Unternehmer. Ich hatte dann auch mal gemerkt, Mensch, ich habe eigentlich auch ganz schön viele Unternehmer in meinem Freundeskreis, ne? Mhm. Und es hilft auch da immer wieder mit denen auch zu sprechen. Ich habe erstmal Role Models gesucht und mich mit Menschen umgeben, die es schon geschafft hatten oder die auch immer regelmäßig einfach von ihrer Reise erzählt haben. Aber natürlich auch gesagt, natürlich ist das hier alles auch mit Rückschlägen verbunden. Aber lass dich davon nicht entmutigen, sondern mach weiter. Das war so das Erste. Ansonsten denke ich mir, mach so divers wie möglich. Beweg dich nicht nur in deiner Bubble. Also ich bewege mich nicht nur in der Vereinbarkeitsbubble. Da musst du auch ein bisschen raus und auch nochmal Ideen von woanders einholen und so. Und für mich ist dann natürlich das Mittel der Wahl LinkedIn, wo ich viel zu meinen Themen vorgeschlagen bekomme, aber jedes Mal auch freue, wenn da mal sowas anderes in den Feed reinspült und ich dann einfach schaue, ach, guck mal, auch noch spannend, ne? Und auch gute Ideen oder auch inspirierend, also bloß nicht zu engständig das aufbauen auch oder zu eng gedacht auch, ne? Mhm.
Ja. Und was würdest du sagen, wie hat sich so über die Jahre jetzt so dein Mindset verändert, wenn du mal so guckst, wie du am Anfang so unterwegs warst und jetzt, es sind jetzt schon 3 Jahre her, ne? Also würdest du sagen, da hat es so eine Entwicklung gegeben und wenn ja, wie war die oder wie empfindest du das?
Ich bin super selbstbewusst wieder geworden. Ich weiß, dass ich meine selbstbewusste Frau war, bevor ich Kinder bekommen habe. Mhm. Das Thema Kinder, also der Familie nicht gerecht werden und dem Arbeitgeber nicht gerecht werden, hat mich ja so aufgerieben. Und erst mit der Gründung ist das zurückgekommen, dass ich, was ich eigentlich alles kann und wie ich dann nachher auch, nachdem ich nach den Elternzeiten in meinen Job da zurückkam, wie weit ich eigentlich hinter meinen Möglichkeiten geblieben bin. Genau, also heute bin ich so, so selbstbewusst und bin auch gerne Mentorin und sage immer, yes, go girl oder sind ja, in der Regel sind es ja junge Frauen und ich sage, mach das und versuch selber viel zu ermutigen und Sachen auszuprobieren.
Ja. Mhm. Ja, das ist total wichtig, ne? Genau, dass man dann auch die Sachen weitergibt, ne? Da hast du ja auch schon früh mit angefangen, auch als Mentorin aktiv zu werden,
genau,
selber,
das ist,
ne?
Richtig.
Da lebt ja so eine Community auch von, ne?
Ja, und das mache ich tatsächlich auch gerne noch und auch ehrenamtlich, ne? Für vieles, wo ich sage, ja, nee, also ist meine Zeit, möchte ich auch gerne bezahlt werden. Aber all das, wenn es darum geht, Gründerinnen zu unterstützen, das mache ich super gerne ehrenamtlich, weil wir brauchen mehr Gründerinnen.
Das ist wahr. Deswegen machen wir ja auch unseren tollen Podcast hier,
genau,
ne?
Das
ist ja unser Anliegen auch, ne? Und was würdest du sagen, wo denkst du, wo willst du gerne in 5 Jahren stehen? Also was ist so dein Ziel? Wo möchtest du hin?
Ja, es wäre natürlich schön, wenn es Granny Angels möglichst deutschlandweit geben würde. Ne? Es wäre auch cool, da immer wieder auch Partner zu gewinnen, die das sehr, sehr gerne stabil aufgestellt haben. Ach, es ist natürlich irgendwann auch schön zu sagen, Mensch, vielleicht kann ich mich da ein bisschen rausziehen und mich doch mal um die ein oder andere Business-Idee zu kümmern und jetzt da eher eine Geschäftsführerin vielleicht drauf zu lassen und das so laufen zu lassen, damit mal wieder Ressourcen frei werden, um vielleicht auch nochmal was anderes auszuprobieren.
Kreativ bleiben, ne? Das ist, glaube ich, so was ganz Wichtiges. Ich würde gerne noch einmal aus der beruflichen Tasse noch etwas rausziehen. Eine Frage. Money makes the world go round.
Absolut. Braucht man. Also wirklich, ich hatte es schon erwähnt, aber auch hier nochmal so wichtig, dass man sich ein Gehalt auszahlt, ne? Und ja, Geld macht es einfach einfacher. Wäre ich auch so gewachsen, aber es hätte einfach auch ewig gedauert, ne? Aus ganz kleinen Stücken. Bis vor ein paar Monaten sind wir ja immer aus eigenen Mitteln gewachsen. Aber jetzt ist es einfach einfacher. Mhm. Es ist erleichternd und Geld macht es einfach leichter.
Ich glaube, es gibt so 2, 3 Abzweigungen, wo du Entscheidungen getroffen hast, die total relevant für dein Wachstum waren. Ich sehe 2, also zum Beispiel die erste Entscheidung, über Orte zu skalieren, ne, dass du in anderen Standorten gehst. Und das zweite, dass du dich für die GmbH entschieden hast. Gibt es vielleicht noch etwas, wo du hier als Tipp an andere Gründerinnen und Gründer das geben würdest, zu sagen, es gibt bestimmte Entscheidungen, die sind wichtig und die solltet ihr unbedingt machen.
Das passt ja auch zu einer persönlichen Frage, ne? Also Ladies, bitte sorgt vor, ja? Der Partner ist nicht eure Altersvorsorge. Das ist immer das, was mich umtreibt. Bei all dem, was ich mache, habe ich immer im Blick, dass ich auch ohne meinen Partner weitermachen könnte, weiterkommen würde, sowohl beruflich als auch privat. Und das sollte tatsächlich immer auch nicht nur irgendwo vergraben sein, sondern ein Teil des Fokus sein. Dass das wirklich einen wichtigen Aspekt im Leben von Frauen bekommt, dass sie selbst für sich vorsorgen und im Alter dann nicht in der Altersarmut landen, wie ich es ja so oft auch bei meinen Grannies tatsächlich sehe.
Aber auch vorsorgen, glaube ich, auch in der Ehe, weil wenn ich natürlich ein Kind bekomme und dann erstmal vielleicht nicht arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, wir kriegen kaum Kita-Plätze heutzutage, also bis man da jetzt einfach eine Granny auch so lange hat, das ist auch schwierig. Von daher, ich finde auch da in die Diskussion mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin auch gehen. Und das ist auch Vorsorgen, nicht nur zu sagen, das ist jetzt, was ich verdient habe und habe das zur Seite gelegt, sondern da muss der Partner einfach ausgleichen, weil das ist einfach ein gemeinsames Einkommen, was man als Familie erwirtschaftet. Und da gehen viele nicht in diese Diskussion und scheuen sich davor.
Definitiv, ja.
Und das ist natürlich auch explosiv sicherlich das Thema, aber man kann ja auch charmant darüber sprechen.
Absolut. Also wir haben es ausgefochten bei uns. Leidenschaftlich, ja, so. Man ganz charmant machen will. Ich bin nicht derjenige für charmant, nicht in diesen Themen. Da musste mein Mann durch. Nee, ich habe schon mit der Geburt des ersten Kindes gesagt, du pass auf, ich muss jetzt in Teilzeit arbeiten, ich kümmere mich um das Kind, ich werde dadurch weniger Rente ansparen können. Ich habe das ihm relativ schnell klar gemacht, sodass der tatsächlich, sagen wir mal, wahrscheinlich so lange, bis unsere Ehe noch funktioniert, das wird ja hoffentlich bis zu unserem Lebensende sein, wirklich auch einen nicht unwesentlichen Teil seines Verdienstes in meine Rente einzahlen.
Sehr gut, ja, genau.
Das ist die Botschaft.
Ja, also ich diskutiere auch echt ab und zu mit den Frauen, sagen, Mensch, ist das teuer, das ist ja so viel, wie ich verdiene. Und ich merke das immer wieder, der Kita-Platz, da brauche ich ja gar nicht arbeiten gehen, so viel kostet das. Also erstmal ärgert es mich kolossal, dass irgendwie immer das Gehalt der Frau für den Kita-Platz gegengerechnet wird. Und ich denke, sie eben, ihr seid euer gemeinsames Kind. Und dann hängt da ja einfach so viel mehr dran, ne, für Frauen. Auch wenn du in dem Moment vielleicht viel für die externe Betreuung ausgibst, ist das auch übrigens eine Investition in einen selbst, weil man mehr arbeiten kann, also mehr vorsorgen. Genau. Man bleibt sichtbarer. Man bleibt für Projekte verfügbarer und so. Das zählt ja nachher alles mit rein. Und wenn du das nachher auf die Lebensjahre und auch nachher auf die Berufserfahrung aufkumulierst, meines Erachtens zahlt sich das hinten raus immer aus.
Ja, genau. Die Geschichte von Jana und Granny Angels soll einfach allen nochmal Mut machen, egal in welche Richtung eure Gründung geht. Und auch das wieder, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie das nicht von Anfang an alles schon in Stein gemeißelt ist, sondern sich einfach weiterentwickelt, ne? Und man immer wieder bestimmte Entscheidungen treffen muss oder ja bestimmte Lösungen oder eine Entwicklung manchmal am Anfang noch gar nicht so abzusehen ist. Ne? Und man muss sich eben trauen, auf diesem Weg weiterzugehen, immer Schritt für Schritt, so weit, wie man gerade gucken kann und dann die nächste Entscheidung treffen. Deswegen finde ich, bist du ein großartiges Beispiel für so eine Gründung und für so einen Prozess. Und ja, ganz toll, dass du bei uns jetzt hier warst und auch natürlich in unserem Accelerator warst. Und ja, wir haben dich immer angefeuert und unterstützt. Und ich kann nur sagen, ich bin mega stolz, wie du das alles gemacht hast und sich entwickelt hat. Also das finde ich immer wieder ganz großartig. Freue ich mich immer total, wenn ich das beobachte, was du alles machst. Was für ein Glück, dass wir dich gerade im ersten Batch dabei hatten, oder?
Definitiv. Also ich kann auf jeden Fall sagen, also auch bei mir, ich bin stets dein Cheerleader und deine Schulter zum Anlehnen zugleich. Also von daher und auch, glaube, alle anderen Mentorinnen auch. Ich bin so happy, das zu sehen, welche Reise du gemacht hast und du noch vorhast. Ich finde, dass mittlerweile du sehr viel Wissen weitergeben kannst und das auch schon tust. Und da frage ich dich teilweise so an und sage, Jana, wenn es um Social Startups geht, bist du die Erste, die ich natürlich frage, die dann Input gibt. Also mach bitte weiter. Ich finde das auch total wichtig. Du bist ein Role Model für Frauen, die Impact-Startup-Ideen haben. Das ist etwas, was, glaube ich, auch Mut macht, dass man mit einem sozialen Unternehmertum auch doch Geld verdienen kann. Und wir Frauen sind sehr stark darin und von daher macht einfach weiter. Deshalb vielen, vielen lieben Dank für deine Arbeit gegen Einsamkeit, aber auch gegen Einsamkeit von Müttern und von SeniorInnen, dass du da so viel machst. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank, Jana, dass du hier warst und wir werden alle Informationen in den Shownotes packen.
Wir hoffen, die Folge hat euch viel Freude gemacht. Uns auf jeden Fall. Toll, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jana.
Dankeschön.
Das war Startup-Geflüster. Startup-Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Alt-Kanthoff. Eine Produktion der Sendeeinheit.